ARD.
Ich frage euch, wenn die eigenen vier Wände doch ein Ort der Ruhe und der Sicherheit sein sollten, warum hat der liebe Gott sie dann mit einer Vielzahl lebensgefährlicher Fallen ausgestattet? Je genauer man hinguckt, desto mehr gleicht eine Dreizimmerwohnung ja einem Takeshis Castle Parcours oder einer mittelschweren Dschungelprüfung. Da werden Kerzen angezündet, es wird mit heißem Fett hantiert. Man kann sich in jedem Zimmer an mindestens zwei Stellen einen veritablen Stromschlag einholen. Also wenn ihr denkt, die einzige Gefahr ist, dass einem jemand mal so spontan so einen Föhn ins Badewasser schmeißt, wo man sich gerade mit ein paar Räucherstäbchen und einer Enya-Playlist gemütlich gemacht hat.
Wie man es macht.
Dann irrt ihr euch gewaltig.
Aber manchmal ist leider ja auch die eigene Dummheit der finale Auslöser für so einen spontanen Besuch in einer örtlichen Notaufnahme, weil meine Mutter und ich haben mal, und das war wirklich eine Hammeridee, muss man wirklich sagen, über dem Waschbecken so ein Gasfeuerzeug nachgefüllt. Und dann haben wir aber in dem mit Gas gefüllten Waschbecken kurz ausprobiert, ob das Feuerzeug jetzt wieder geht. Und da kann ich dir sagen, Steffi, ja, das Feuerzeug ging jetzt wieder.
So war die gute Nachricht.
Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war eine Stichflamme ins Gesicht meiner Mutter. Das ist zum Glück, um Gottes Willen, noch glimpflich ausgegangen. Sie musste danach nur so ungefähr 3 bis 6 Wochen ohne Augenbrauen und Wimpern leben. Das sah gewöhnungsbedürftig aus, aber es hätte natürlich wirklich deutlich schlimmer enden können.
Entschuldigung, Mama, ich habe nicht gelacht.
Sie sah fantastisch aus, dennoch.
Wir sind ja allzeit besorgt um euer leibliches Wohl, weil am Ende jeder von euch, der sich beim Avocadokern entfernen, ein Messer in die Mittelhand schiebt, fällt schlimmstenfalls für uns als Hörer oder Hörerin aus. Und das würde langfristig ja auch unsere Existenz bedrohen. Und deshalb wappnen wir euch mit der Schutzausrüstung und dem scharfen Verstand, damit ihr nicht zwischen Schrankwand und Stromkasten in eurem eigenen Zuhause tödlich verunglückt. Das wollen wir auf keinen Fall. Dankt uns später.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Und das findet ihr in der ARD-Audiothek.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, viel zu selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir heute beantworten mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Tap, tap, tap in die Todesfalle Haushalt. Wie überlebe ich meine Wohnung? Titel inspiriert übrigens von Jürgen Dose, besser bekannt als Heinz Strunk. Der hat schon mal einen Song über diese Folge eigentlich schon mal vorweggenommen.
Du, ich würde gerne direkt mit einer richtig krassen Zahl ins Haus fallen, wenn ich darf.
Ja.
Wusstest du, dass mehr Menschen durch Haushaltsunfälle sterben als durch Verkehrsunfälle?
Da habe ich mir schon gedacht.
So. Ich finde, das wird ja immer mal gesagt, das Haushalt ist viel gefährlicher als alles andere. Aber als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich wirklich sparsam geguckt. Die kommen vom Statistischen Bundesamt von 2023. Zum Beispiel Tote durch Verkehrsunfälle 2936 und jetzt vergleichsweise Tote durch Unfälle im Haushalt 16.388. Also es ist wirklich ein krasser Unterschied. Und wenn das keine nachvollziehbare Begründung dafür ist, sein Bett in der dunklen Jahreszeit nun wirklich gar nicht mehr verlassen zu müssen, dann weiß ich auch nicht.
Oder dass die Polizei da mal was regelt.
Exakt. Ich habe übrigens, Steffi, gerade letztes Wochenende einen Akt der absoluten Lebensmüdigkeit begangen. Und zwar habe ich auf der Fensterbank stehend Fenster geputzt. Und während ich da stand und putzte, dachte ich noch so, ja, stell dir vor, du fällst jetzt aus dem Fenster, dann würde Steffi in Interviews unter Tränen sagen und wir wollten noch eine Podcast-Folge zum Thema machen. Ich wäre wirklich die traurigste Punchline meines eigenen Sketches gewesen, aber ich habe es Gottlob überlebt. Dafür habe ich mir abends allerdings am Ofen die Umrisse von Usedom in den Unterarm gebrannt.
Ja, das mache ich regelmäßig. Ja. Manchmal bügele ich mir auch so ins Bauchfett. Wenn ich nochmal schnell was.
Wenn du dich spüren willst.
Wenn ich mir noch schnell was ausgezogen habe und dann das aufs Bügelbrett schmeiße. Ich hätte gedacht, dass dir die Ängste so den Schlaf rauben, dass du sehr vorsichtig bist im Haushalt.
Zu Hause gar nicht. Ich hatte bis zur heutigen Folge oder bis zu unserer Recherche, hatte ich mein eigenes Zuhause als Gefahrenherd gar nicht so richtig offen. Ich habe ja Angst vor vielen Dingen, das weißt du.
Wollte ich gerade sagen.
Aber vor Fensterputzen und Heißluftfritteuse bisher nicht.
Sind wir Brüder Leichtfuß diesbezüglich?
Also ja, bei mir ist auch so,
also ich drehe schon den Hahn der Waschmaschine ab, wenn ich längere verreise.
Guck mal, mache ich zum Beispiel.
Oder ich puste auch die guten Teelichter aus, wenn ich mal wieder so ein Date-Day mit mir selbst hatte in der Badewanne. Weißt du, die habe ich dann immer aus einer Teelichtmanufaktur in Friedrichshain.
Oh, ich frage mich, ob es ein paar Leute da draußen gibt, die diesen Bezug verstehen.
Ja, ansonsten aber einfach auch so genießen. War es das jetzt mit deinen starken Zahlen?
Ja, so viele waren es ja nicht. Das ist mir schon bewusst. Danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast.
Das kann aber tolles sein.
Wird's erstmal, ja, toller, aber weniger.
Ja.
Halt zwei. Das waren halt zwei Zahlen. Aber zwei Zahlen sind besser als null Zahlen.
Ja.
Okay?
Zwei Zahlen machen auch Mist.
Genau, zwei Zahlen besser als keine Zahl. Okay, nee, ich wäre durch. Wir können einfach anfangen.
Also wir wollen euch am Schlawittchen vom Abgrund wegzerren in dieser Folge. Und ich greife mal vor, ihr bekommt nachher einen sehr persönlichen Eindruck von meiner Todesfalle-Haushalt, nämlich von meinem Haushalt.
Das ist so schön, weil wir dein Hausmüll schon kennen. Und jetzt lernen wir den Raum kennen, in dem dein Hausmüll wohnt, nämlich deine Wohnung.
Genau. Wobei das ja schon ein Wagnis ist, zu meinem Zuhause zu kommen. Man kämpft sich da ja mitunter zwischen Fentanyl-Dealern und radikalen christlichen Missionaren, durch montags zumindest. Da hatte ich immer das Gefühl, in meiner Wohnung könnte ich mir vordergründig Schutz suchen. Aber dann kam Dr. Susanne Wölk von Das sichere Haus zu mir.
Kam in dein unsicheres Haus.
Ist ein Dienstleister, der über Unfallvermeidung in den eigenen vier Wänden informiert. Ergibt sich auch ein bisschen vom Titel, aber ich wollte es nochmal sagen. Und die hat Kontrolle bei mir gemacht. Und mehr zu Dr. Susanne und ihr sicheres Haus und, wie du es schon sagst, mein unsicheres Haus, hört ihr gleich. Denn zuerst reden wir mit Retter Chris.
Genau. Wir haben, denn was liegt näher als das, mit einem Rettungssanitäter gesprochen. Ja. Sein Name ist Christian Mansen. Wenn ihr einen, weiß ich nicht, Schaschlikspieß im Augapfel habt oder die flache Hand auf dem Induktionsherd, dann wollt ihr den vor der Tür stehen haben. Er ist im Internet unterwegs unter dem Pseudonym Retter Chris, hat auch einen Podcast zum Thema, Retterview heißt der. Er ist Mitte 30, kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und arbeitet seit nunmehr fast zehn Jahren, als Rettungssanitäter. Und das ist klug, denn ich denke, das, Steffi, ist ein Job, den die KI nicht in absehbarer Zeit übernehmen wird. Anders als unser.
Auf gar keinen Fall.
So. Du fängst an. Wir haben uns das Interview mit Chris nämlich aufgeteilt, liebevoll, unter Freundinnen.
Es ist ja so, wenn der Rettungswagen kommt und die Mannschaft da sich Zutritt verschafft,
hereinspaziert,
dann bin ich zumindest auch immer gewillt, da was Schönes zu präsentieren.
Das gibt es wirklich nicht. Also, du musst immer auch daran denken, dass du sagst, wenn du merkst, du wirst krank und kriegst eine Grippe,
dann wird geduscht,
dann werden die Beine rasiert und dann wird nochmal irgendwie so eine Maske aufgelegt.
Sterben wie eine Prinzessin.
Ja. Und, ja, exakt. Und wenn die Rettungssanitäter kommen, dann feudelst du auch nochmal durch und putzt Fenster, bevor die kommen.
Ja,
und siehst dir was Schönes an, oder?
Ja, ein bisschen so war es beim letzten Mal. Das war ein Einsatz mitten in der Nacht. Betraf nicht mich, aber es hatte letztendlich in meinem Haushalt mit Übergeben zu tun und so. Und da habe ich mich natürlich frisch gemacht. Ich habe gelüftet, ich habe aufgeräumt und ich habe natürlich auch die todkranke Person genötigt, Zähne zu putzen und sie was angemessen.
Das ist nicht dein Ernst. Oh Gott, echt.
Die schöne Wohnung und der frische Mensch ist der Ausweis für ein geordnetes Leben. Und jetzt
aber was denkst du? Denkst du dann, die Rettungssanitäter sagen, abends nach getaner Arbeit, da hat heute jemand aus allen Körperöffnungen gekotzt und geschissen, aber mein Gott, waren da die Tische sauber.
Absolut.
Und die Fenster frisch geputzt.
Ich möchte ja, dass die Leute sich wohlfühlen, damit sie ihrer Arbeit nachgehen können.
Alles klar.
Okay?
Mir war nur eine Frage.
So. Und, ja gut. Das ist mein Eindruck und deshalb würde es mich natürlich auch interessieren, ob das denn von den Notfallsanitätern im Rettungsdienst auch entsprechend gewürdigt wird, der ganze Aufwand. Bitte, Retter Chris.
Es ist wirklich typisch. Also wirklich, wir kommen rein, sagen, Mensch, Sie haben einen Herzinfarkt. Das heißt, nicht mehr bewegen, nicht mehr laufen. Und dann siehst du die durch die Wohnung flitzen. Ja, die Tasche muss noch gepackt werden. Ich kann doch diese Schuhe nicht tragen. Und da reichen auch Sprüche wie, wir gehen jetzt nicht auf den Laufsteg manchmal nicht aus. Die bleiben da resolut dabei. Es muss immer was dabei sein, ja.
Na, das wäre das Letzte, woran ich
denke. Nun gut, wir entnehmen dieser Antwort. Ich habe dieses aufwendige Verhalten nicht exklusiv, ist aber nicht zielführend. Das habe ich jetzt so verstanden. Eine andere Sache, bei der ich mir unsicher bin und vielleicht teilst du wenigstens das mit mir oder einige von euch, ab wann Rettungswagen?
Ja.
Also man will ja auch zum einen niemanden den Notdienst wegschnappen, der es nötiger hat. Und deshalb habe ich Retter Chris gefragt, kann man sowas wie eine Regel aufstellen? Sowas wie Abverlust eines Körperteils oder vielleicht auch nicht mal, sondern erst ab Ringfinger, dann anrufen oder ab Darmverschluss und 41 Fieber, dann anrufen und alles darunter einfach nur pusten und warten, bis der Hausarzt aufmacht.
Ja, es ist wirklich so, die Leute rufen halt leider auch an für Sachen, die der Hausarzt hätte vielleicht schon eher klären können oder weil der Facharzttermin so lange dauert und da geht das doch vielleicht schneller über die Notaufnahme, was leider nicht so ist. Ne? Also die Leute rufen wirklich auch teilweise wegen 3 Wochen Bauchschmerzen an. Und manche wollen sich auch einfach nur durchchecken lassen. Ich sage immer, wenn die 3 lebenswichtigen Funktionen gefährdet sind, also Atmung, Bewusstsein und Kreislauf. Ne? Also wenn die Atmung nicht mehr funktioniert, warum auch immer, weil man Druck auf der Brust hat plötzlich, weil man Asthma anfängt, Anfall hat, der nicht mehr zu kurieren geht, weil man was verschluckt hat oder weil eine Wespe gestochen hat und die Atemwege zu schwellen. Das ist auf jeden Fall Notfall. Ne? Da sollte man auch nicht lange zögern. Herzinfarkt, Schlaganfall, gerade wenn jemand bewusstlos wird, ja, oder nicht mehr ansprechbar ist, dann ist auf jeden Fall die 112 sofort zu wählen. Da gibt es auch kein Pardon. Und in dem Fall zum Beispiel Schwangerschaft, ne, wenn die Fruchtblase geplatzt ist und die Wehen, die kommen im Abstand von 2 Minuten nur noch, das ist ja dann wirklich schon kurz davor, das Kind sagt Hallo, dann kann man auch mal den Rettungswagen rufen. Ansonsten reicht auch zum Beispiel bei einer Schwangerschaft, wenn jetzt die Geburt bevorsteht, die Fruchtblase ist geplatzt, dann dauert es ja meistens noch 1, 2, 3, 3, 4 Stunden. Da kann man sich ja durchaus auch mal Privatauto nehmen, Taxi nehmen, ab in die Klinik fahren und bitte trotzdem behutsam fahren. Wenn man das aber nicht kann, dann kommen wir auch mal gerne und für uns ist das eigentlich auch, ich nenne es jetzt immer meistens ein entspannter Einsatz, wenn das Kind nicht schon winkt und sagt, hi, hier bin ich.
Wenigstens für einen ist ein entspannter Einsatz.
Ich verstehe das immer nicht, dass so viele Leute, glaube ich, auch diesen krassen ärztlichen Notdienst nicht kennen. Also er hat ja so viele Beispiele genannt, wo ich auch denke, ja, da brauche ich ja keinen Krankenwagen. Und ich verstehe das schon, dass es Leute gibt, die sagen, es geht mir so elend, dass ich es nicht schaffe, zum Arzt zu gehen oder in die Notaufnahme zu fahren. Aber dafür gibt es ja den kassenärztlichen Notdienst, weil ich so eine ganz schlimme Blasenentzündung habe oder ich erbreche mich nonstop, dann weiß ich nicht.
Kostet übrigens 700 Euro so ein Krankenwageneinsatz.
Ist so.
Also es ist günstiger, nochmal ins Taxi zu kotzen und das Gesamte reinigen zu lassen. Also wenn man mal Bock auf Spaß hat. Das lohnt sich finanziell nicht, da jemanden anzurufen, ohne was Wirkliches zu haben. Gut, um dann mal ins Thema zu starten, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ich würde dann mal die lange Liste der vermeintlichen Gefahrenquellen abarbeiten. Ich starte mal und dann ziehen wir das so durch. Mhm. Schnürsenkel. Für mich persönlich overrated das Problem. Ja, jeder sagt, wenn man einen Schnürsenkel auf hat, Vorsicht, du fällst. Mach deine Schuhe zu.
Okay.
Hast du wirklich noch nie mal die Chucks nicht ordentlich geschnürt und hat der gesagt, sei vorsichtig, das ist hier.
Doch, aber das, ja, okay, hätte ich jetzt gar nicht so.
Gefährlich.
Ja.
Von wie vielen Schwerverunglücken, die über ihre Schnürsenkel gestolpert sind, hat unser Retter Chris denn jetzt tatsächlich Kenntnis?
Ja, das ist ganz spannend. Habe ich noch nie gehabt. Stolperunfälle an sich sind aber trotzdem an der Tagesordnung, aber nicht durch Schnürsenkel. Das wäre mir neu, aber wäre mal spannend. Wenn mir das passiert, erzähle ich dir das auf jeden Fall mal. Aber was häufig passiert, sind so Stürze über Teppichkanten. Also es gibt ja Menschen, die legen ja Teppiche über Teppiche, ne, oder Kabel, die rumliegen. Sind also wirklich Stolperfallen im Haushalt, die wirklich an der Tagesordnung sind und die dafür sorgen, dass Leute stolpern, egal ob alt oder jung. Aber gerade auch ältere Menschen sind halt wirklich gefährdet in Haushalten vor Stürzen.
Das ist die Hügefalle, ne? Wer kennt's nicht? Mit dem Eisbärfell direkt in den offenen Kamin rutscht. Verbrannt. Ja. Nun, also das mit dem offenen Schnürsenkel, tragt sie ruhig offen, da kann nicht viel passieren. Obwohl mir ist noch eingefallen, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann ist es wirklich gefährlich. Eine andere gängige Todesszene hast du auch vorhin schon erwähnt. Der Föhn in der Wanne oder Haartrockner, denn Föhn ist ja ein Markenname, das weißt du sicher.
Nein, das wusste ich nicht. Bei dir lernt man ja noch Sachen.
Ja.
Wusste ich wirklich nicht.
Du, das teile ich, dieses Wissen, umfassende Wissen teile ich gerne mit euch.
Lieben Dank.
So, also Föhn in der Wanne.
Nein.
Haartrockner.
Danke.
Ist ja für den einen oder anderen vielleicht auch so ein feuchter Traum, dass man immer denkt, so,
hoffentlich schmeißt mir mal einer schönen Föhn
andersrum, ins Wasser. Das könnte mal eine Problemlösung für meine häuslichen Probleme sein. Aber ist das denn wirklich so eine effektive Maßnahme, wie man sagt?
Also die Haare in der Badewanne föhnen, ich weiß nicht, ob du das machst, ich mach's nicht. Aber es ist eher so ein Mythos mittlerweile. Also früher auch aus Film und Fernsehen, wo es vielleicht noch nicht die Sicherungen gab, die es heute gibt. Moderne Sicherungen, also ein FI-Schutzschalter, gibt's in jedem Haushalt, gerade bei Nasszellen nennt man es ja oder so. Also bei Badezimmern muss sowas vorgeschalten sein. Das ist so ein Schalter, der verhindert in Deutschland zumindest, dass, wenn so ein Gerät reinfällt und sofort der Strom abgeschaltet wird, fast noch, bevor du es überhaupt merkst, dass du einen Stromschlag bekommst. Und da sind die Dinger wirklich wichtig. Was man aber tun sollte, und das kann jeder gerne mal machen, der das gerade hört, ist wirklich an seinen Sicherungskasten gehen. Da gibt's so einen Testknopf. Also es ist einfach eine größere Sicherung als die anderen. Und da gibt's so einen gelben Schalter, manchmal auch rot. Da steht dann T oder Test drauf. Da sollte man alle halbe Jahre mal, vielleicht auch gerne mal einen Monat, finde ich gar nicht so schlecht, mal draufdrücken. Da fliegt die Sicherung kurz raus, kann man wieder reinmachen. Aber damit ist der Schutzschalter, oder auch, ich glaube, man nennt ihn heute RCL-Schalter, die Elektriker werden mich wahrscheinlich jetzt ohrfeigen, aber damit hat man das mal getestet und vor allen Dingen quasi nicht geeicht, aber schon mal drauf gesetzt, dass der auch wirklich auslöst und geguckt, dass der auch wirklich funktioniert.
Na, hast du das schon mal gemacht?
Hattest du Kenntnis von diesem Schalter?
Nein,
ich auch nicht. Ich bin ja Elektrikerkind, Aber das wusste ich nicht. Mhm. Ja. Wir könnten noch kurz beim Thema Strom bleiben. Mhm. Bohren. Und ich glaube, da spaltet sich, das ist die wirkliche Spaltung der Gesellschaft. Die einen, die gucken, da soll gebohrt werden, setzen das Gerät an und legen los. Die anderen, die holen vor so einer kleinen Bohr- oder Hämmerarbeit immer den Leitungsfinder raus, den kennst du sicherlich, mhm, ne? So, der piept so wie so ein Geigerzähler und damit wischen die über die Wand und es hört auch überhaupt nicht auf zu piepen, weil es piept immer. Welcher Typ bist du?
Typ 3, ich bohr gar nicht.
Ach cool, cool.
Frag dann Menschen, die es so können.
Mein Kleber.
Ja,
Ich klebe. So, und ich dachte immer, ich sage nochmal, ich bin Elektrikerkind, die Leitungen, dass sie einfach waagerecht und senkrecht von der Steckdose wegführen. Ja. Das wäre meine Idee, beziehungsweise vom Lichtschalter. Wenn man nicht diese Linie trifft, dann kann man da bohren. Ist das so?
Also man sollte sich nicht immer darauf verlassen, dass das Kabel nur dort oder dort sein kann, also immer so in der X- oder Y-Achse. Man weiß ja nicht, was, also erstmal wie alt das Gebäude ist, ob da vielleicht auch jemand mal gepfuscht hat vielleicht, ne, und da einfach das Kabel so verlegt hat. Aber da kann schon sein, wenn ich da irgendwo reinbohre, viele Geräte haben heute Sicherungen davor, aber dass man da auch noch einen Stromschlag bekommen kann. Also ich würde immer die Sicherung ausmachen.
Ja, okay. So, jetzt habe ich noch einen letzten Kink, den ich gerne abarbeiten würde mit Retter Chris und dann überlasse ich ihn dir. Und ja, zwar schmutzige Steckdosen. Ich sehe das immer, die sind dann so staubig, ja, die Steckdosen, aber das ist so ein Staub, der ist hartnäckig.
Das ist der, so klebriger
der
Staub.
Der will sich nicht lösen von meiner Steckdose. Mhm. Und jetzt habe ich letztlich schon mal was bestellt bei einem großen Versandhändler, das heißt Steckdosenreiniger, ist so eine kleine geckige Bürste.
Das gibt es nicht, dass du das gemacht hast. So. Okay.
Funktioniert aber auch nicht. Jetzt habe ich so einen feuchten Traum, der geht so, ich schraube alle Steckdosen ab,
ja,
und tue die in die Spülmaschine.
Davon, das geht doch, oder?
Davon träume ich nachts. Ja, bin mir ein bisschen unsicher. Muss ja sehr, sehr trocken sein. Außerdem habe ich bisher keine Zeit bekommen. Also, schnell die Steckdosen sauber machen. Mit Wasser ist wahrscheinlich schlecht. Aber wie denn dann, Retter Chris?
Genau, gerade Steckdosen zu säubern, würde ich immer die Sicherung ausmachen. Staub kann dadurch dazu führen, erstens, dass es brennt, aber durchaus, dass man vielleicht auch einen Kontakt eben zur Leitung herstellt und da möglicherweise auch Strom in sich reinbekommt. Also ich würde da wirklich nichts ausschließen. Sicherung immer erstmal ausmachen. Ich würde mit einem Staubsauger rangehen, da saugen, aber vorher mach doch bitte einfach die Sicherung aus. Das tut eigentlich nicht weh. Manchmal muss man Uhren nachstellen dann wieder an der Mikrowelle am Ofen oder sowas, aber generell, hey, wenn man sicher leben will, dann macht das Ding noch einfach aus.
Das ist kurz verstanden, wenn man sich erleben will. Soll ich euch was sagen? Wenn mir jemand seine Wohnung präsentieren würde und der hätte saubere Steckdosen, ne?
Das wäre
fertig. Die Schlüpfer schon aus.
Ist so, ne? Ja. Kann ich das Steckdosenputzset, das du online bestellt hast, mal borgen? Ach nee, du hast ja gesagt, das ist nix, ne?
Es ist kein Set, das ist nur so eine ganz kleine Bürste. Sieht aus wie eine Mini-Klobürste. Und die passt halt genau in so eine Steckdose rein.
Ach, stimmt. Befriedigend.
Du sollte eigentlich jede Hausfrau zu Hause haben. Aber nun gut.
Die haben mir letztens die erste Knoblauchpresse meines Lebens gekauft.
Nein, das ist ja stark.
Danke.
Und? Ja,
wie das funktioniert.
Ja.
Das kann ich gar nicht klagen, danke. Schwer zu reinigen, finde ich.
Alles klar.
Wir bleiben beim Thema Strom. Das ist nämlich auch mein Angstgegner im Haushalt. Ich habe mal über so ein Stromkabel von einer abmontierten Lampe beim Renovieren so ganz progressiv drüber gemalt und danach war das komplette Wohnhaus dunkel. Und ich habe wirklich richtig amtlich eine gewischt bekommen.
Okay.
Passieren Stromunfälle oft oder war nur ich so dumm, Retter Chris?
Wir hatten mehrfach Stromunfälle, sowohl im Niederspannungsbereich als auch im Hochspannungsbereich. Menschen, die irgendwas gebastelt haben, einen Schraubenzieher benutzt haben, um dort tatsächlich irgendwie zu gucken, ob da Strom drauf ist. Tatsächlich hatten wir sowas und sich dann irgendwie kurz mal zuckend wiedergefunden haben. Kinder vor allen Dingen, die irgendwas Spitzes gefunden haben, und Kinder lieben es, überall was runterzuziehen, reinzustecken und so weiter. Und ja, leider hatten wir da auch letztens einen Fall, dreijähriges Kind mit so einer Stecknadel hat in die Steckdose gefasst. Da geht einem aber auch selbst als Rettungsdienstler erstmal die Muffe. Ja, ist das Kind noch ansprechbar? Ist es noch wach? Hat es das überlebt?
Also Kinder sind sowieso Problemmitbewohner, da kommen wir später noch drauf zurück.
Ich habe ja keine, aber ich hatte mal ein fremdes, krabbelndes Kind in meiner absolut nicht kindersicheren Wohnung für ungefähr 20 Minuten und ich habe in dieser Zeit vor lauter Angst, glaube ich, zwei kleine Größen verloren. Ja, weil dieses Kinder werden ja magnetisch angezogen von Steckdosen. Was passiert denn eigentlich überhaupt bei einem Stromschlag im Körper?
Na, generell gibt es ja erstmal den Strom an sich, der durch die Haut dringt. Also Verbrennungen, eine Ein- und Austrittswunde. Ne, der Strom möchte ja immer irgendwo hinfließen, wo der niedrigste Widerstand ist. Das ist unser Körper und nachher der Boden meistens. Das heißt, man wird Verbrennung bekommen. Zweitens der Strom, der das Herz mit beeinflusst, ne, und auch Zellen schädigt, also Zellen kaputt macht und vor allen Dingen das Herz. Das Herz funktioniert ja durch Energie. Na, durch kleine Stromstöße, so muss man sich zumindest vorstellen, ja, die ganz, ganz geplant durch das Herz laufen, damit das ordentlich schlägt, diese Pumpe. Und wenn man da jetzt einen ordentlichen Stromschlag reinjagt, dann kann es passieren, wie ein Defibrillator quasi, dass man das Herz erstmal zu einem Stillstand bringt.
Ich bin über meine Schnürsenkel gestolpert,
ja, habe ich mir doch gedacht. Ist alles klar bei dir?
Ja, es ist alles okay. Hier sieht's auch aus, aber...
Ich fasse das mal zusammen, was Vater Chris da gesagt hat. So ein EMS-Training zu Hause.
Man kann Geld sparen, aber...
Ist keine gute Idee.
Ja. Was macht man denn, also wenn es dann doch passiert ist, was macht man denn in der Zeit, bis der Rettungswagen kommt?
Erstmal für Ersthelfende ist es ganz wichtig, ist der Strom wirklich abgestellt? Ist die Person noch am Strom dran? Ist die Gefahrenquelle also überhaupt noch vorhanden? Ja, wenn sie noch da ist, auf jeden Fall nicht die Person irgendwie wegziehen, wenn die da noch an der Leitung hängt, sondern bitte irgendwie eine Sicherung ausmachen. Also bitte nicht anfassen, sonst liegt die da selbst daneben. Und danach heißt es, diese Person erstmal, wenn sie wach ist, und das passiert Gott sei Dank in den meisten Fällen, wirklich irgendwo hinsetzen, hinlegen, beruhigen. Mehr kann man als Ersthelfende gar nicht machen. Ne? Wenn die Person bewusstlos wird, dann heißt es immer, gucken, ob die Person atmet. Wenn sie deutlich atmet, ab in die Seitenlage oder stabile Seitenlage. Wenn sie nicht mehr atmen sollte oder nicht mehr adäquat atmen sollte, dann die Wiederbelebung starten. Vorher aber nicht vergessen, den Notruf zu rufen.
Steffi, ja? Kannst du mich noch in eine stabile Seitenlage legen?
Mm-mm. Und sowas kann ich alles gar nicht. Kannst du das? Ich glaub, auf die das Seite könnte legen ich könnte ich gerade so. Aber
nee, aber da kannst du den Arm und.
Wollen wir mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen?
Ich habe da letztens tatsächlich drüber nachgedacht.
Ja.
Weil meiner ist wohl schon ein bisschen her.
Ja. Damals war die stabile Seitenlage noch was ganz anderes.
Wollen wir eine Flexikon-Folge Erste-Hilfe machen? Dann machen wir zusammen einen Kurs.
Ich habe
das ist doof. Ist langweilig? Nee, müsst ihr mal bitte
müsst
sagen.
Ihr mal sagen. Wir können auch so eine Kombi-Folge machen, weil ich habe noch nach einem schönen... Also ich wollte ja dir eigentlich zum Geburtstag schenken, dass wir den großen Lötschein machen. Das war ja das Wichtigste eigentlich. Und dann habe ich mich da so durchgegoogelt und dann habe ich aber einen anderen sehr interessanten Kurs gefunden und das war ganz wurde ganz normal angeboten.
Ja, irgendwo hier oder was?
In der
Norddeutschen
Rundfunk? Nee, in der Stadt. Ich kann dir ja nachher auch sagen, wo, aber so okay, ganz, und da konnte man lernen, wie man ohne Schlüssel Schlösser aufmacht.
Oh.
Da habe ich gedacht, ist das legal? War ausgebucht. Die nächsten zwei Male sind ausgebucht. Ansonsten würden wir da so eine Kombi-Folge machen. Erste-Hilfe-Kurs
und wie komme ich bei fremde Leute in die Wohnung rein?
Oder? 20 Euro, komm, die sind gut investiert.
20 Euro kostet das nur?
Absolut.
Aber gerne mal Erste-Hilfe nachholen, finde ich gut.
Und abgesehen davon, wenn ihr jetzt auch nicht so schnell einen Erste-Hilfe-Kurs machen könnt, merkt euch doch einfach mal den direkten Weg zu eurem Sicherungskasten, weil ich habe das Gefühl, das ist ein zentraler Punkt in der Wohnung, die sollte man ungefähr auf der Uhr haben. Ich musste nämlich auch drüber nachdenken, wo der ist, aber mir ist eingefallen.
Das ist wichtiger als das Daybed. So, wir wechseln das Themengebiet und wir richten unseren Fokus jetzt auf explodierende Fritteusen. Ich weiß gar nicht mehr, ob Menschen sowas noch haben. Wir leben ja im Zeitalter der Airfryer. Mhm. Weißt du, wie viele Airfryer meine Mutter hat, Steffi?
Nein.
Drei.
Hat sie eine Airfryer-Sammlung?
Ja.
Norddeutsches Airfryer-Museum.
Nur Gott weiß, meine Mutter lebt in einem Haushalt mit einer anderen Person. Sie sind zu zweit. Ja. Wofür brauchen sie drei Airfryer?
Aber das ist richtig gut.
Ja. Sie hat einen alten, einen mittelalten und einen ganz neuen.
Okay.
Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, ob Airfryer auch explodieren können. Aber wie passiert sowas überhaupt? Oder haben unsere Eltern uns damit früher nur Angst einjagen wollen, damit wir statt Kroketten vielleicht auch einmal einen Salat essen wollen?
Nicht nur Fritteusen durchaus, sondern, also die explodieren nicht, die Fritteusen an sich, aber heißes Fett, man hat das bestimmt schon mal im Haushalt gesehen, wenn man selbst kocht, ist das für jeden klar, wenn man in heißes Fett Wasser kippt und so weiter, dann spritzt dieses Fett richtig massiv hoch, ne? Also eine massive Gefahrenfälle für Verbrennungen. Was ich immer interessant finde, sind Wasserkocher, vor allen Dingen die aus Glas, ich hatte auch mal einen, ja, und auch dementsprechend Notfälle mit Wasserkochern, die aus Glas sind, dass die halt auch mal explodieren können, wenn die zum Beispiel eine Schädigung haben. Kleiner Haarriss reicht da schon im Glas aus. Und wenn man dann zum Beispiel anfängt, hohe Temperaturen oder Temperaturunterschiede walten zu lassen, dann ist auch Glas irgendwann nicht mehr so robust, wie es sein sollte. Ich hatte jetzt schon drei Notfälle, wo tatsächlich das Ding gesprungen ist, weil es mal irgendwo runtergefallen ist und man hat es wieder draufgestellt. Also meistens war es so, weil die Dinger beschädigt sind. Oder steht in jeder Anleitung von so einem Glaswasserkocher auch drin, wenn das Glas beschädigt ist, bitte überhaupt nicht mehr benutzen.
Ja. Halt dich nicht auf dem Zettel.
Wie gefährlich das ist, weil gerade wenn man in so einem größeren Haushalt wohnt, ich wohne ja mit Kindern zusammen, die sagen ja immer, nee, das war ich nicht. Das war ich, das war der Wind. So, und das halte ich für sehr gefährlich, wenn die da mit einem Glaswasserkocher hantieren.
Habt ihr einen Glaswasserkocher?
Nein, natürlich nicht. Ich finde alle Wasserkocher sowieso nicht so. Was? Ich finde Wasserkocher wirklich, das sind keine. Nee. Das kannst du ja, weißt du, wenn du so einen schönen Glaswasserkocher hast, ne, dann kannst du den ja dahin stellen, wo demnächst dein neues Wandtattoo
habe ich von Küche, Steffi bekommen. Ich habe von Steffi zum jetzt erzähle ich einmal, was ich wirklich bekommen habe.
Nein.
Doch, bitte. Jetzt hast du doch schon auf das, die Leute interessiert das, glaube ich.
Das ist ein ganz, ganz kleines Wandtattoo von mir bekommen.
Ja, und darauf steht, but first Coffee.
Na klar.
Und dann eine kleine, eine humorige kleine Kaffeetasse und so ein bisschen so Schnörkel. Und das kann
elegant.
Man sich einordnen.
Die ist nicht humorig, die ist elegant.
Ach so, okay.
Für eine elegante Pantry-Kitchen.
Habe ich es falsch interpretiert, offensichtlich. Genau, für meine elegante Pantry-Kitchen. Und außerdem fahren wir Mario Kart. Und zwar in real life auf einer Kartbahn, wo man, ich bin gespannt, ob man sich da verkleidet als Princess Peach und Luigi. Ich sehe uns da aber auf jeden Fall. Und da freue ich mich richtig
doll
drauf.
Ja, da freue ich mich auch doll drauf. Weiter mit dem Glaswasserkocher.
Entschuldige.
Hast
ja,
du einen?
Nee.
Nein.
Ich habe einen normalen Wasserkocher. Sicher ist sicher. Wir kommen zur Verbrennung. Das muss ja gar nicht irgendwie das Spektakel mit so einem explodierten Wasserkocher sein. Bei manchen reicht ja die besinnliche Adventszeit.
Ja, Verbrennungen, sagen wir generell im Rettungsdienst, ist erstmal zu mit lauwarmem Wasser kühlen, wenn es nicht größer als eine Handfläche ist. Ja? Alles andere kann dazu führen, dass eine Unterkühlung stattfindet. Ja. Und dementsprechend bitte nicht mit Eis anfangen oder sowas. Das ist wirklich in Anführungsstrichen Gift für den Körper. Ja, das sorgt dafür, dass die Zellen noch mehr kaputt gehen. Gefrierbrand kennt man ja auch. So eigentlich eher aus dem Gefrierschrank, dass man da die Gemüse davor bewahrt, das Gemüse vorbewahren soll. Aber bitte, bitte fangt nicht an, irgendwie am Oberkörper zu kühlen oder ähnliches. Wichtig ist dann, einen Verbandkasten rausholen, wenn man einen im Haushalt hat. Ich kann es nur empfehlen, da möglichst keimfrei abdecken, keimarm abdecken und alles, was größer ist, wie gesagt, als so ein DIN A4-Blatt, jetzt bei einem erwachsenen Menschen reden wir davon, ne, sollte dringend in der Klinik vorgestellt werden. Wenn dann Kreislaufprobleme noch dazukommen, darf der Rettungsdienst auch sehr, sehr gern gerufen werden. Also das sind auch teilweise Schmerzen, die muss man nicht lange aushalten. Da kann wir als Rettungsdienstler auch gerne mal helfen.
Geil, hätte ich intuitiv alles falsch gemacht.
Ich auch.
Auf mich kann man sich verlassen in der Notsituation. Alles falsch gemacht.
Eiswürfel. Ich hatte Eiswürfel schon am Mann.
Ich auch.
Ja.
Ich habe mehrere Cold Packs. Die ich innerhalb von Sekunden aus dem Tiefkühler holen kann.
Ach so, Tiefkühler, den musst du in den Kühlschrank legen. Zoomer, das ergibt sich doch hier
raus.
Das
ist mir doch aber nicht kalt genug. Ja ich weiß, offensichtlich ist es falsch. Aber naja, oh Gott, alles mache ich falsch. So, was ist mit Vergiftung? Der Kasper lässt ja Stück für Stück ab. Auf den Waschmittel-Tabs steht ja dankenswerterweise noch drauf, dass man die nicht lutschen soll, wie ein Bonbon. Aber wie passiert sowas überhaupt, dass Leute sich vergiften?
Ja, also dieses Umfüllen in irgendwelche Getränkeflaschen von irgendwelchen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel, man kennt so einen Energy, der so schön hellblau ist zum Beispiel. Ne? Also man kennt den zum Beispiel, da gab es schon jemanden, der hat sein Frostschutzmittel in so eine Flasche gefüllt, damit der denn, wenn der da drauf drückt, das gut umfüllen kann. Und dann hat aber sein Geselle, also der mit ihm zu Hause war, hat davon getrunken. Ne? Und das ist ja hochgefährlich, das ist hochgiftig. Ne? Also auch Wasser trinken kann da nicht unbedingt helfen. Also man kann das versuchen, um das Ganze zu verdünnen. Bitte nicht zum Erbrechen bringen. Ja? Sonst jagt das Ganze nochmal hoch. Man kann auch daran ersticken, wenn man erbricht in dieser Panik und da vielleicht zu schnell atmet. Deswegen bitte schnellstmöglich den Rettungsdienst rufen, wenn es da zu Problemen führt. Was immer gut hilft, ist die sogenannte Giftinfozentrale. Die Telefonnummern stehen überall drinne, kann man bei Google eingeben. Und das sind wirklich patente Menschen, die helfen einem bei jedem Giftstoff, selbst uns als Rettungsdienstler und im Krankenhaus rufen wir da an. Die können auch mal entwarnen und sagen, hey, nicht ganz so schlimm, beobachte das Kind oder bitte gehen Sie in die Notaufnahme, brauchen Sie aber keinen Rettungsdienst. Oder die sagen, sofort den Rettungsdienst rufen.
Ich kenne Eltern, die haben da schon Freundschaften fürs Leben getroffen bei der Giftinfo, getroffen bei der Giftinfozentrale, weil das Kind sich einfach ständig irgendwo in den Hals gesteckt hat. Hat aber überlebt.
Ich habe von dir ja auch gelernt, dass Kinder sich was gerne reinpfeifen?
Diese kleinen Knopfbatterien, weil die aussehen wie silberne
Smarties. Deine Kinder das auch früher gemacht? Haben die gesnackt wie Flips?
Oder? Ich sag mal so, vielleicht hab nie was gehört. Keine Ahnung, weiß ich. Manchmal weiß man es ja auch überhaupt nicht. Ne?
Nee, das stimmt.
Sondern erst, wenn das Kind irgendwie blau anläuft.
Also, aber falls ihr es mal mitbekommt, dass euer Kind sich irgendwie so eine Knopfbatterie reindreht, dann auf jeden Fall nicht warten, bis der Stoffwechsel das Thema von alleine erledigt, sondern da die Batteriesäure kann ja auslaufen im Laden, im Laden.
Ja,
im Magen.
Im Magenladen.
Und dann schlecht.
Ja, also du hättest, wir haben das gerade schon besprochen, wir hätten uns beide den Finger in den Hals gesteckt und versucht zu übergeben.
War mir auch nicht bewusst.
Na ja, gut.
Kannst du die Nummer der Giftnotzentrale in die Shownotes packen?
Das würde ich doch glatt mal machen. Aber ich kann die auch mal.
Auch interessant übrigens für passionierte Pilzesammler da draußen.
Ach, ne? Ja,
so ein
stimmt.
Grünes Knollenblätterpilzrisotto.
Ja.
Da wäre es auch nicht so falsch, wenn man die Nummer am Kühlschrank hat.
Warte.
Es ist Pilzsaison. Nee, ist das Quatsch? Ist gerade Pilzsaison?
Geht
oder ist
man schon
wieder vorbei?
Geht man schon in die Pilze? So sagt man das doch.
Geht ihr schon in die Pilze? Gerne mal Bezug nehmen über Flexikon und NDR. www.ritterchris.de. Amputation wollte ich drüber sprechen. Oh. Ritter Chris, hast du schon mal einen Finger und den Rest vom Menschen getrennt voneinander ins Krankenhaus gefahren?
Durchaus, ja. Ja, es gibt schon auch Amputationsverletzungen. Die gute Brotmaschine von damals noch, die man auch noch benutzt, ne? Da ist so eine Fingerkuppe mal ganz schnell weg und dann blutet es auch ganz gut. Gerade auch diese Teppichmesser, ne? Die Dinger sind ja ordentlich scharf. Eine Dame schon, die sich da schon mal ja so den halben Finger mit einem ordentlichen Fleischermesser, was sie sich gerade neu gekauft hat, ne? Ja, also hat gut geschnitten, muss man ja sagen. Sauberer Schnitt, aber der Finger war ab. Konnte man Gott sei Dank wieder rannähen. Ja, sie hat sofort den Rettungsdienst gerufen, hat den Finger genommen, hat ihn in so eine Kompresse gepackt, hat sie zu Hause gehabt, hat das in noch einen Beutel gepackt und diesen Beutel in so ein Wasserbad. Also sprich, in so einen Beutel einfach nur mit Wasser rein. War super. Ne? Also keimarm, trocken und ein bisschen kühl lagern. Bitte nicht in den Kühlschrank schmeißen. Dann kann so ein Amputat auch lang durchhalten.
Ein Amputat? Ich dachte, also mein Onkel Heiner.
Ja,
Gott hab ihn
Grüße. Ach so, dann doch nicht.
Ja,
Entschuldigung.
Schon ein bisschen länger her, der hatte sich auch mal auf der Baustelle, hatte er sich auch mal zweier Finger entledigt und dann ist meine Tante Renate, nicht die Frau von Heiner, aber egal, ist dann eingetuppert und ist damit dann zum Krankenhaus, hat aber den Onkel Heiner vergessen. Das war ungünstig. Also er hat.
Irgendjemand anders hat sich über zwei neue Finger gefreut.
Letztendlich ist es ja so, wie wenn irgendjemand wieder seinen Ehepartner an der Raststätte vergessen hat. So ungefähr war das. Es war halt die blanke Panik.
Bei Retter Chris war übrigens auch mal jemand dabei, der hat sich mit einer Kreissäge ein paar hundert Gramm leichter gemacht. Und bei dem waren es sogar auch mehrere Finger. Die sind aber alle wieder dran. Wie geistesgegenwärtig manche Leute sind, ja, ne? Auch wie Renate.
Absolut. Auch der mit der Kreissäge übrigens super. Wir sind mit dem Rettungswagen vorgefahren. Der hat schon gezeigt, hier Tüte in Tüte und so weiter, wie man das im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hat. Und dann haben wir gesagt, gut, einsteigen. Die Klinik ist nur 3 Minuten entfernt, Gott sei Dank. Ja, und da haben wir gar nicht viel gemacht. Da haben wir gesagt, das Amputat muss gesichert werden. Ab in die Klinik und er konnte alle Finger wieder ranbekommen. Ja, viele sind da doch recht sinnig, wenn sie sich mal so 2 Minuten besinnen. Am Anfang ist aber erstmal Chaosphase für alle, ne? Ich hatte mal eine Dame, die war Zahnarzthelferin und naja, sagen wir mal, sie hat den Abend gut genossen mit ein Schlückchen Wein oder auch 3 oder 4 und ist dann in ihren Spiegel gefallen und hat sich mit dem Spiegel den kompletten Unterarm aufgeschnitten. Hat da ein paar Küchentücher draufgelegt, hat angegeben beim Notruf, Mensch, ich müsste mal in die Klinik, ist eine kleine Schnittverletzung, stand auch nur drauf und wir schon wieder mit den Augen gerollt und dachten so, was ist das denn, kleine Schnittverletzung, warum werden wir denn dahin geschickt, bis sie diese Küchenrolle von ihrem Arm abgenommen und gesagt haben, okay, das Ding muss wirklich in die Klinik, da muss genäht werden und alles andere auch geguckt werden, dass auch alle Fasern noch da sind, wo sie sind.
Ich weiß jetzt gar nicht, warum für die Geschichte relevant ist, dass die Zahnarzthelferin war, aber ich fand es interessant.
Gute Frage, ja. Aber also wozu bunkert man irgendwie seit dem Auszug aus dem Elternhaus schubladenweise Tupperware der eigenen Mutter, wenn nicht dafür darin irgendwann mal einen Ringfinger einzutuppern? Ja. Und Alkohol ist wahrscheinlich auch nicht selten im Spiel, wenn der Abend in Chris' Einsatzwagen endet.
Richtig, im Haus. Also viele trinken ja auch zu Hause, gesellig oder auch mal alleine und denken immer, der Haushalt ist da der sicherste Ort auf Erden, da kann mir gar nichts passieren und dem ist ja nicht so. Und bei dem, was wir jetzt beide alles schon besprochen haben, wissen wir oder haben wir ja gehört, dass es so viele Gefahrenquellen gibt. Menschen, die anfangen betrunken zu kochen, Menschen, die da anfangen zu tanzen auch, ja, über ihre Teppiche stolpern, über die Kabel stolpern, auf Tische steigen, die vielleicht nicht ganz so stabil sind und dann irgendwo runterfallen und sich doch arg verletzen. Was brechen. Alkohol sorgt dafür, dass wir Gefahren und Entfernungen nicht mehr einschätzen können und dementsprechend auch uns schnell mal in Gefahr begeben, schneller als so.
Ja, aber werfe derjenige den ersten Stein, der sich leicht angezündet, noch nie nachts mal noch ein Ei in die Pfanne gehauen hat.
Ich bin doch ganz leise geworden gerade.
Ich habe mir nachts mal in wirklich desolatem Zustand einen Maulwurfkuchen gebacken, Steffi.
Ist das dein Ernst?
Ja, da bin ich
sonst nie.
Nee, exakt. Und ich bin noch nicht weit gekommen. Also ich bin dann so kurz einmal so zwischenzeitlich am Küchentisch sitzend übergenickt und da stand es also 5 vor Feuerwehreinsatz, aber und vor allem für einen Maulwurfkuchen muss man sich auch überlegen. Ich habe den am Ende nicht mal gegessen.
Kann ich mal? Ja, ich wollte mal fragen, was war denn da das Ziel der ganzen Geschichte? Warum hast du gedacht,
den zu essen? Am Ende habe ich dann einfach, das wurde ja gar kein Maulwurfkuchen. Ich habe dann am Ende so um 6.24 Uhr mit den Fingern so den Boden auseinandergezupft und gegessen, den angebrannten Teig. Es war mir eine Leere.
Ja, das sind die bunten Geschichten aus der Vergangenheit. Genau. Aber ihr seht ja, das kann gefährlich enden.
Genau, wenn trinken, dann im Bett. Ja. Da seid ihr sicher. Ja. Aber anders, im Bett bitte nicht rauchen. Das muss man ja hoffentlich niemandem mehr erzählen.
Ja, von der Kerze über, die runterbrennt und auf einem nicht gesicherten Bereich ist, bis hin zu einer brennenden Pfanne, hatten wir alles. Rauchgasvergiftung ist halt das häufigste Problem dabei. Ja? Also das Ding brennt plötzlich. Die Leute schlafen vielleicht sogar, weil sie eingeschlafen sind und kriegen das zu spät mit, dass das giftige Kohlenmonoxid, was da ja sich ausbreitet, aber eben auch das Kohlendioxid und natürlich die ganzen ja, Giftstoffe, die durch was da verbrennt eben aus sich ausbreiten, schnell zur Bewusstlosigkeit führen kann. Oder etwas im Ofen gelassen. Also wir werden häufig auch in der Feuerwehr, da fahren wir als Rettungsdienst ja auch mit dazu gerufen, weil, wir nennen es immer Fleisch im Kochtopf, ne? Passiert ist, plötzlich dampft das Ding, plötzlich raucht das Ding, der Rauchmelder geht an, die Leute rufen an, weil die Rauchmelder alle losgehen und dementsprechend dann die Feuerwehr gerufen wird. Und ja, das ist natürlich auch immer eine hohe Gefahrenquelle, weil auch ein Ofen kann dann irgendwann mal brennen, zumindest das, was da drin ist.
Wenn er so sagt, Fleisch im Kochtopf, ich will gar nicht wissen, was Chris und seine Kollegen sonst noch so für Begrifflichkeiten haben für gewisse Unfall.
Hinter unser aller Rücken.
Ja. Das soll ihnen gegönnt sein.
Ich bin wahrscheinlich in die Geschichte eingegangen als die Maulwurfkuchenfrau. Absolut. Nein, da kam ja keiner zum Gott sei. So, nächste Frage ist aus privatem Interesse entstanden. Gibt es hier wirklich die Person, die beim Fensterputzen aus dem zweiten Stock fällt? So wie ich fast vergangenes Wochenende.
Schon gesehen und leider auch schon gehabt. Sturz über 3 Meter Höhe und ähnliches. Also Fenster putzen soll man und kann man auch. Aber wichtig ist dabei, sich wirklich zu sichern. Bitte benutzt nicht irgendwelche Stühle oder ähnliches, die vor allen Dingen wegrollen. Dafür gibt es Leitern. Aber auch drinnen, ne, gab es schon. Also mal schnell irgendwas aufs Regal stellen und dann einfach den Stuhl nehmen, der da gerade ist. Oder den Hocker oder was auch immer. Am besten noch einen Drehstuhl. Dann ist die Katastrophe auf jeden Fall perfekt.
Hatte ich leider nicht.
Er beschreibt hier im Prinzip mein Leben, ehrlich gesagt. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gerade im Bauch, aber ich möchte noch was zum Thema Fensterputzen sagen.
Ja.
Ich habe mir mal als erwachsene Frau gegönnt, dass jemand kommt, um meine Fenster zu putzen.
Ja.
Das war sehr befriedigend, das hat sehr viel Freude bereitet. Allerdings habe ich mich dann den Rest des Monats von Toast mit Nutella ernähren müssen, weil es ist ein größerer finanzieller Aufwand, zumindest wenn man in einer Millionenstadt lebt. Ich habe das mit meiner Mutter besprochen und die hat gesagt, wieso, ging doch, aber sie hatte eine Null nicht mitbekommen bei der, bei der Rechnung. Also insofern, das ist wirklich wahnsinnig teuer und die machen das auch alles toll, aber es ist kein Konzept für die Ewigkeit.
Leider nein. So, wir enttäuschen euch natürlich nicht. Kein Fleck. Was ist jetzt passiert?
Ich bin von meinem 2 Meter hohen, das ist jetzt wirklich kein Witz, Drehstuhl gehüpft, weil der hier so hoch ist und ich bin ja so klein. Ich wollte mal um die Ecke kommen, mir was zu trinken holen. Red du weiter.
Wo gibt's denn was zu trinken?
Ja, in meinem Rucksack.
Ach so, wo ist denn dein Rucksack?
Ich geh schon. Mach mal weiter. Ist interessant, was du zu sagen hast.
Das ist nämlich völlig richtig. Kein Flexikon ohne Kinky-Teil. Das Bett ist ja auf eine Art auch Teil des Haushalts. Gehören Sexunfälle bei dir zu einem normalen Dienstagretter, Chris?
Ja, Sexunfälle waren tatsächlich, gehören nicht bei jedem Retter an die Tagesordnung, aber ich kann sie schon nicht mehr an einer Hand abzählen, tatsächlich, wo man da immer mal dazukommt. Von der ausgerenkten Schulter, Arm, Bein hatten wir schon einiges und tatsächlich auch mal schon eine Flasche dahin, wo sie nicht hingehörte. Flaschen sind da übrigens laut Urologen sehr, sehr beliebt. Ich hatte mal in meinem Praktikum damals 2010 für den Rettungsdienst, sind wir in Berlin gefahren und kamen zu einem Pärchen, die sich Billardkugeln hinten eingeführt haben. Und die schwarze 8 kam nicht mehr raus, die haben sie sich zuerst eingeführt. Und mein einziger Kommentar, den ich leider machen musste, der einfach, sie mussten auch grinsen, war, locht man die schwarze 8 nicht zuletzt ein. Ja, das war schon ganz...
Also bevor wir da den Faden aufnehmen, möchte ich nochmal kurz zurückspulen. Es ist dir ein Fall bekannt, du musst ja nicht persönlich werden, wo jemand eine erotische Begegnung hatte.
Oh Gott, eine erotische Begegnung.
Wie möchtest du es denn sagen?
Sex.
Sex hatte und sich dabei ein Unfall ereignete, wie eine ausgekugelte Schulter, umgeknickter Fuß.
Zumindest nichts, was so krass war, dass dann Krankenwagen gerufen werden musste. Okay. Erinnere ich mich zumindest nicht dran. Du?
Na, ich frage mich gerade, ob zum wiederholten Male, ob mein Sexleben so langweilig ist.
Nee, weißt du was?
Ich bin einfach keine erotische Gefahr.
Nein,
weißt du?
Halt, stopp. Das sehe ich völlig anders. Weißt du, was der Grund dafür ist?
Nee.
Du bist eine trainierte Person.
Ach so.
Und passiert beim Sex nicht so schnell. Bei dir kugelt sich keine Schulter aus.
Es geht ja jetzt um Sex mit jemandem. Ich kann ja nicht erwarten, dass jeder so flexibel ist wie ich, körperlich. Himmel, hilf.
Jetzt machst du dich aber richtig begehrenswert.
Ja, ich mach mich richtig begehrenswert. Aber dass da wirklich noch niemand irgendwie so vor erotischer Aufladung mir was zeigen wollte, was ihm nachher
leid tun sollte.
Also ich finde das, find das schon beeindruckend. Das wir können auch weiter bei der schwarzen Acht machen, wenn du das, ja, das lieber ist.
Na, ich
wenn das hier
nur,
keinen interessiert.
Es würde mich auf jeden Fall wahnsinnig viel Überwindung kosten, in so einer Situation 112 zu wählen. Deshalb frage ich mich, kann man sich da nicht selbst helfen? So eine handelsübliche Flasche im Rektum, das ist ja erstmal vielleicht gar nicht lebensbedrohlich. Könnt ihr nicht kommen, Retter Chris, und vor Ort helfen, dass einem der Walk of Shame ins Krankenhaus erspart bleiben? Vielleicht, weiß ich nicht, kann man zu Hause mit so einmal Vaseline und einem Saugnapf schon mal was machen.
Wir im Rettungsdienst machen gar nichts. Also wir tragen den da irgendwo rein und rufen vorher an, damit dann auch schon möglichst die Leute da sind. Wenn man es hinbekommt, kann man es versuchen, irgendwie rektal auszuführen. Aber ansonsten hilft halt nur die Operation. Im Penis fühlen sich manche Leute auch was ein, auch vaginal fühlen sich Menschen etwas ein. Und da kann man einfach nur hoffen, dass man das irgendwie wieder rausbekommt. Aber gerade wenn man es zu tief einführt und das dann in der Blase landet, gerne verkeilen sich so eine kleinen Sachen dann auch gerne mal in der Blase. Und die kriegst du dann auch meistens nur operativ raus. Ne? Manchmal kann man darauf hoffen, dass man noch durch Drücken und Ziehen mit Sonografie, also mit so einem Ultraschallgerät, das irgendwie noch in die Bahn bekommt. Aber oft landet es halt einfach auf dem OP-Tisch.
So, und obwohl Chris ja wohl der netteste Rettungssanitäter ist, den man sich überhaupt nur ins Haus holen kann, ist es anscheinend nicht falsch, ein paar Vorkehrungen zu treffen, damit das vielleicht am Ende nicht passiert. Und folgende empfiehlt er.
Also auf jeden Fall ist es erstmal Wunden versorgen. Das finde ich immer ganz wichtig. Holt euch einen Erste-Hilfe-Kasten für zu Hause. Davon kann man auch durchaus ein paar mehr Pflaster mit reinpacken und Kompressen, ja, dass man einfach Wunden auch durchaus schnell mal steril abdecken kann. Was ich auch immer gut finde, ist ein Wunddesinfektionsmittel. Da kann man Arzt oder Apotheker auch mal fragen, welches für einen da gut ist, um einfach eine Wunde auch erstmal zu reinigen. Ne? Aber ich finde gerade Verbände sollte man üben. Das Pflaster hilft nicht immer. Deswegen ist auch so ein Verband gar nicht mal so schlecht. Und auf jeden Fall, wie ich den Notruf wähle, ja, das auch mit den Kindern mal üben. Das finde ich immer gar nicht schlecht. Wenn Mama oder Papa es schlecht geht und das Kind ist alleine, dann sollte man durchaus mal probieren, wie so ein Notruf funktioniert. Aber bitte dafür nicht die 112 wählen. Und ich kann jedem empfehlen, einen Erste-Hilfe-Kurs einfach mal zu machen. Da kommen so viele Dinge, die wir heute besprochen haben, auch durchaus vor. Und da werden sehr viele Skills trainiert, vor allen Dingen auch die Wiederbelebung, die ja immer noch wichtig ist, wenn wirklich die größte Katastrophe passiert im Haushalt.
Also wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, das ist ja wohl ein Traumjob für mich. Das klingt nach Abenteuer. Ich gucke eh super gerne in fremde Wohnungen rein. Ich bin empathisch, mir ist nichts Menschliches fremd. Und so einen Kollegen wie Chris hätte ich vielleicht auch gerne. Es werden natürlich Leute gesucht, die im Rettungsdienst arbeiten. Es gibt nur leider gerade zu wenig, die ausbilden, hat Chris uns erzählt. Das ist scheiße, aber Bewerbungen sind nichtsdestotrotz jederzeit willkommen. Vielen Dank an Retter Chris. Jetzt dürfen wir uns nach all den Infos doch wohl nicht mal mehr einen Nagel einreißen zu Hause, Stefanie. In deinem unsicheren Zuhause,
genau.
Bitteschön.
Bei mir war Dr. Susanne Wölk. Sie war im Auftrag von Das sichere Haus da. Die machen Präventionsarbeit, um so viele Gefahrenquellen wie möglich auszuschließen. Susanne war super nett und wie gesagt, sie hat mich besucht und das war ein Termin, der mich jetzt nicht kalt gelassen hat, weil das schlechte Gewissen, das wohnt ja wohl mit. Also ich erledige viel in meinem Haushalt, das habe ich gerade auch schon mal so durchblicken lassen, nach dem sogenannten Pima-Daumen-Konzept.
Ja.
Da bleibt auch schon mal was liegen. Und also ihr Besuch war, ja, der war ungefähr so wie eine Routinekontrolle beim Zahnarzt. Man hat so seine Leichen im Keller und dann hofft man einfach nur, dass niemand was findet.
Aber kann ich davon ausgehen, dass du vor ihrem Besuch geputzt hast, als würde die Queen kommen?
Natürlich.
Ja.
Es gibt aber auch Leute, die buchen sich das sichere Haus nicht aus, ja, so, wie nennt man das jetzt? Wie ist das ein beruflicher Grund jetzt gewesen? Oder?
Ja.
Ja, so, sondern die machen das, weil die verantwortungsvolle Leute sind. Und ich habe Susanne erstmal gefragt, wer das denn überwiegend ist.
Uns braucht eigentlich jeder. Jeder, der irgendwie wohnt, also 80 Millionen Menschen in Deutschland. Und wir werden aber meistens kontaktiert von Eltern zum einen, von kleinen Kindern, die nun wissen wollen, was ist giftig, zum Beispiel an Pflanzen im Haus oder im Garten. Oder sollte ich einen Wickeltisch kaufen oder lieber nicht? Gibt es Alternativen? Wie soll ich das Babyzimmer einrichten, wenn das erste Kind kommt? Da gibt es doch viele Fragen, zu denen wir dann sozusagen als deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heimat und Freizeit eine amtliche Antwort geben können.
Um die Wickeltischfrage direkt mal zu klären, weil ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl gekriegt. Jetzt habe ich zwei Kinder, die schon länger dem Wickeltisch entwachsen sind, aber ich glaube, das war auch nicht gut, wie wir das geregelt haben. Was gibt's denn so für Wickeltischfehler?
Ja, also zum einen ist es der Wickeltisch überhaupt. Das ist ein deutsches Phänomen. Wickeltische gibt es zum Beispiel in den USA kaum, das ist da nicht bekannt. Da werden die Kinder eher auf dem Bett gewickelt oder auf einem weichen Unterlage auf dem Fußboden. Und das mindert schon mal die Sturzgefahr erheblich, weil das größte Risiko für Babys, wenn die sich gerade so drehen können, wenn die damit anfangen, ist, dass sie vom Wickeltisch fallen. Und deswegen raten wir, dass man den Wickeltisch zumindest so stellt, dass schon mal, dass er in der Ecke steht.
So, ich finde das ja nicht nur für werdende Eltern interessant, sondern vor allen Dingen für die Leute, die werdende Eltern kennen. Werdende Eltern oder Eltern, junge Eltern, die freuen sich immer, wenn jemand einen guten Ratschlag da nimmt. Das lieben die. Dann sagt ihr mal, wenn ihr da so einen Wickeltisch seht, ja, in Amerika gibt es das gar nicht, habt ihr den auch in die Ecke gestellt? Oh, das ist gefährlich. Immer eine Hand am Kind.
Oh, du bist so fies.
Das lieben die einfach.
Aber witzigerweise habe ich da als Mensch ohne Kinder natürlich noch nie drüber nachgedacht, aber es ergibt total Sinn, dass ein Wickeltisch totaler Quatsch ist.
Ich bin da mit Susanne durch die Küche, da gab es einen kleinen Tadel wegen Putzmittel in Kleinkindhöhe, das ist ja klar, das hat ja jeder. Dann hat sie noch, ich habe so einen kleinen Rüffel gekriegt wegen unnötiger Reinigungsmittel.
Das wundert mich nicht.
Dann hat sie gesagt, Glasreiniger braucht man nicht, Essig ist besser, aber ihr könnt mir alles nehmen, aber nicht den Glasreiniger.
Nehm ich auch
das ist
nicht.
Für mich ein lebenswichtiges Organ, ist mein Luxusgegenstand im Dschungelcamp.
Im Dschungelcamp, ich weiß nicht, was wir damit da putzen wollen, aber ich liebe auch Glasreiniger.
Das geht leider nicht, können wir leider nicht entfernen. Wir sind dann weiter zur Problemzone Steckdose.
Oh, eine kaputte Steckdose.
So.
Das ist ja herrlich. Weißt du, was die im Baumarkt kosten? Ein paar Euro kannst du dir ersetzen. Das solltest du unbedingt reparieren. Alleine schon, weil man das Risiko nicht unbedingt einschätzen kann. Ne? Also das sollte schon alles dicht sein, damit zum Beispiel, wenn du jetzt kleine Kinder hättest, wir kommen mal wieder zu den kleinen Kindern, dass sie da nicht anfangen mit irgendwelchen Elektrosachen, mit einer Gabel oder mit einem Messer oder auch so Stricknadeln oder Rouladennadeln drin herum zu prügeln und sich einen Schlag abholen.
Also das ist jetzt nicht Rouladennadeln.
Ja, das ist eine andere Generation. Aber es soll ja Menschen geben, die arbeiten mit Rouladennadeln. Ja. Oder es gibt auch Kinder, die finden Stricknadeln im Haushalt und vielleicht bei Großeltern. Und das, also mit kleinen Kindern ist eigentlich so ein Steckdosenschutz immer besser. Möglichst ein integrierter Steckdosenschutz, also keine diese Drehstecker, die man aufsetzen kann, aber dann funktioniert der Kontakt nicht mehr so richtig und das ist eine zusätzliche Brandgefahr.
Ich transferiere das, was du über kleine Kinder sagst, auch immer ein bisschen auf Leute, die mit dem Alter ein bisschen tadderig werden.
Ja,
weil das ist ja hier mein Ziel, dass ich hier auch älter werde.
Ja,
Bietet es sich an, wirklich immer überall die Stecker aus den Steckdosen zu ziehen?
Ja, das machen Leute ja. Ja, das kann man machen, also das ist ein Ratschlag, der immer wieder mal gegeben wird, den ich auch sinnvoll finde. Aber wenn man das vergessen hat, dann muss man am Urlaubsort auch nicht denken, um Gottes Willen, ich habe alles, ich habe da irgendwas vergessen oder so. Wenn man so ein Mensch ist, der Angst hat, dass die Herdplatte nicht ausgegangen ist oder dass man das vergessen könnte, dann kann man sich eventuell wirklich damit behelfen, dass man alle Stecker zieht und das von sich weiß, aber es ist beim Herd auch nicht unbedingt was. Mhm. Oder dass man über Smart Home Apps dann nochmal kontrolliert. Und die Geräte dann, wenn sie, soweit sie eben online-fähig sind und mit diesen Apps kommunizieren, dann kann man über diese Mittel auch sehr viel an der Wohnungssicherheit machen.
Da habe ich ja an dich gedacht, weil du bist doch unser
Kontrollzwang. Ich darf solche Apps mit Smart-Dings, wo ich dann sehen kann, wo überall Strom an oder aus ist, dann bin ich nur noch am Handy. Das mache ich nicht.
Es war mir schon klar, dass ich Susanne auf vielen Ebenen enttäuschen werde, aber damit habe ich nicht gerechnet.
Schade, dass ihr keine Giftpflanzen hier habt.
Haben wir nicht? Kann man das alles essen? Guck mal da oben. Kann man das auch essen?
Mal genauer gucken. Das ist ja eine Aloe Vera, ne? Die ihr da links stehen habt. Ja, ein gutes Beispiel ist der Weihnachtsstern.
Ah ja, stimmt.
Das ist so eine Saisonpflanze, es gibt tatsächlich einen Bundesverband der Weihnachtssternezüchter. Ich sag jetzt mal so, die heißen, glaube ich, ein bisschen anders, aber so, das ist das, was die so machen. Mhm. Und die sagen, aus den gängigen Weihnachtssternen sind die Giftstoffe rausgezüchtet worden.
Stimmt.
Also das sind in erster Linie Wolfsmilchgewächse. Und du siehst ja, wenn du jetzt ein Blatt oder eine Blüte abnimmst von den Weihnachtssternen, da kommt so ein milchiger, Flüssigkeit raus in Weiß. Und die Züchter sagen, das ist nicht mehr giftig, aber ich weiß ja nicht, wenn ich tatsächlich so einen grünen Daumen habe und seit 20 Jahren immer den gleichen Weihnachtsstern, soll ja vorkommen, dann kann es natürlich sein, dass da immer noch Giftstoffe drin sind. Also ich würde es nicht drauf ankommen lassen.
Ich nehme auf jeden Fall zur Kenntnis, dass all meine nicht vorhandene Häuslichkeit mich vor großen Gefahren bewahrt. Zum einen habe ich keine Rouladennadeln, zum anderen keinen grünen Daumen.
Und du strickst auch nicht.
Und insofern hat da vieles auch sein Gutes.
Ja, okay. Jetzt zur Vergiftung nochmal.
Ja, sag mal.
Der größte Teil von Vergiftungsunfällen ist relativ harmlos, jedenfalls was Pflanzen angeht. Wenn die Kinder nach einer Feier Zigarettenstummel vorfinden am nächsten Morgen, wenn die Eltern nicht aufgeräumt haben und davon essen, ist das schon gefährlicher. Auch Alkoholreste. Ne? Manchmal so, wenn du das eine Feier hast, du bist nachts um drei und denkst, oh, endlich sind sie alle weg, so nach dem Motto. Und ich räume morgen früh auf. Und dein Dreijähriger ist als Erster am Tisch und probiert mal, wie so der Eierlikör schmeckt. Das kann dann schon mal zur Vergiftungserscheinung führen.
Also mir erscheint das alles logisch, aber es muss wohl alles schon passiert sein. Mhm. Susanne hatte mir im Vorgespräch übrigens schon eröffnet, dass sie auch einen gestrengen Blick auf Balkon wirft, beziehungsweise auf die Balkone insofern vorhanden. Und was soll ich sagen? Wir haben nichts, aber wie gesagt, davon haben wir sogar zwei. Und die sind beide eine Einladung, naja, an denjenigen, der meint, das Leben dauert mir jetzt lange genug. Ich nehme die Abkürzung.
Schön formuliert.
Da findet man auf beiden Seiten einen guten Ausweg.
Also hier kann man sich ins Grüne umbringen und vorne kann man sich dann mit Publikum umbringen. Also wir haben ja zwei Balkone.
Ja.
Gehen wir einfach.
Nehmt ihr den Holzbelag ab zum Winter hin?
Nein, natürlich nicht.
Wie reinigt ihr denn im Frühjahr?
Ja, mit dem Besen.
Ja, okay.
Wieso, hat sich da schon was eingefallen?
Ja, achtet drauf, dass das nicht veralgt, ne? Dass ihr also da
da hinten.
Da ist so eine Tisch drüber, das ist ja nicht so wild, aber drauf, wenn jetzt hier im Gehbereich Algen sind, dann wird das auch schnell rutschig.
Okay.
Lieber mal kurz reinigen, aber dann geht das sofort zum Nachbarn runter, der freut sich dann auch, ne?
Das sind hier alles WGs, denen ist alles scheißegal, wir haben bei denen allen einen gut.
Ja, dann könnt ihr ja richtig reinhauen. Ja,
wie oft ich für die Pakete annehme, da wird einmal ein bisschen Alge nicht so weh.
So soll es ja eigentlich auch sein. Ja. Also ist ja super. Ja, und ansonsten hast du ja hier die Blumen reingehängt und nicht außen, das ist schon mal gut.
Ist das so?
Keine Kletterhilfe.
Okay.
Man braucht ja auch Stauraum auf dem Balkon, das ist ja so. Oder auch Getränke werden ja auch gerne auf dem Balkon gelagert wegen der.
Mal vorne.
Oder so.
Damit die Leute sehen, was wir haben.
Ja, jeder hat so seins, ne? Aber dann könnt ihr auch, wenn ihr jetzt Balkonkästen hättet, könnt ihr die nach innen hängen.
Ja.
Ne? Dann sind die eine natürliche Barriere, sodass die Kinder da nicht drüber klettern können. Das ist eigentlich eine ganz simple Möglichkeit, einen Balkon sicherer zu machen.
Stell mir gerade vor, wie du drei Paletten Energy vorne auf den Balkon stellst, damit die Leute sehen, was ihr habt.
Guckt ihr mal.
Natürlich.
3,49 € die Dose. Können wir uns noch leisten.
Also ich glaube, wenn man Kinder hat, dann ist das einfach klar, dass man denen nichts zum Klettern anbietet, dass ich die Holzdinger auf dem Balkon reinigen muss. Das passt mir überhaupt nicht in den Kram. Aber das mit den Balkonkästen reinhängen, das fand ich sehr interessant. Ich wusste nicht, wie man das macht. Danke für den Tipp, ich war mir unsicher. Also ich bin noch mit einem blauen Auge davongekommen. Ich hatte schon befürchtet, nach Susannes Kontrolle, das habe ich auch gesagt, dann nehmen Sie mir die Kinder weg. Aber war dann doch nicht so. Ich habe sie dann nochmal gefragt, was denn so Unfallschwerpunkte sind, die man in anderen Wohnungen so findet. Das Bad ist es auf jeden Fall. Da kann man nämlich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen verunfallen, von Ertrinken bis Ausrutschen. Das viel Schönes dabei. Aber es gibt noch weitere Krisenherde.
Flure und Treppen sind auch ganz große Unfallgefahren oder Unfallherde. Ne? Also zum Beispiel ein Flur, wenn da zum Beispiel Teppiche liegen, die nicht gesichert sind, die rutschen. Oder wenn die Einkäufe schnell abgestellt werden und dann stehen die im Weg. Der Nächste sieht das dann, der nach Hause kommt, weil ein Kind, was schnell, Mama, ich muss dir was erzählen, und fällt über die Einkaufstaschen. Das sind Beispiele, die jetzt vielleicht ein bisschen dahergeholt klingen, aber das ist Alltag. Wir haben in Deutschland um die 7 Millionen Unfälle pro Jahr. Mhm. Und das sind diese Kleinigkeiten oder auch beim Abwaschen, wenn man dann einen Schaumberg hat und in ein Messer greift, weil man es nicht gesehen hat. Das sind so die Kleinigkeiten, die aber, das sind auch nicht die schwersten Unfälle überhaupt, aber das behindert einen schon enorm.
Ja, deshalb einfach nochmal einen Fünfer in die Hand nehmen für diese fiesen Gummimatten, die man unter den Teppich tut. Mhm. Das finde ich auch immer so überflüssig, wenn man sich so einen schönen, tollen Teppich gekauft hat und dann die fiese Gummimatte darunter friemelt. Und das mit dem Messer. Also das haben wir jetzt alle gehört mit dem Messer und dem Spülen, aber das haben wir auch gleich wieder vergessen. Aber vielleicht habt ihr es nicht vergessen und dann...
Doch, ich hatte ja doch mal einen Haushaltsunfall. Da ist unser gemeinsamer Freund Arne noch mit mir ins UKE in Hamburg gefallen. Da habe ich mir doch hier, da sieht man noch die schöne Narbe, die schlecht genähte, liebe Grüße. Da habe ich einfach ein Glas abgewaschen.
So
und ich habe so ins Glas rein... Ja. Und dann habe ich das Glas in meine Hand rein.
Mit Dr. Susanne Wölk wäre dir das nicht
passiert. Das nicht passiert.
Hättest du noch mal dran gedacht.
Ja.
Und ich glaube, das hat sich auch rauskristallisiert, wenn man für sich alleine auf volles Risiko geht. Na bitte, egal. Geschenk kann man selber entscheiden. Mhm. Aber wenn Kinder da sind, dann ist es mit dem Kantenschutz irgendwie nicht getan. Gerade wenn es so um Verbrennungen geht. Ne? Kind zieht an der Tischdecke, Kaffeekanne fällt runter oder Fondue-Topf oder Feuerzangenbowle, was man so hat. Wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Also zum einen, Tischdecke weglassen ist auch schon mal so ein Tipp. Und ansonsten?
Es kann immer was passieren. Und Kinder müssen auch einen blauen Fleck mal haben. Die müssen auch Erfahrungen machen. Die müssen auch mal balancieren und von so einem Mäuerchen runterfallen. Aber wenn ich als Erwachsener weiß, in meiner Wohnung sind die und die Gefahrenquellen und ich kann sie beseitigen ohne großen Aufwand, dann sollte ich das auch tun. auch beim Stillen, dass man nicht nebenbei einen Tee trinkt. Das Baby kann eine ungelenke Handbewegung machen oder mit dem Arm ausschlagen oder was denen auch gerade so einfällt. Und dann hat es das heiße Getränk am Körper.
Über ein kaltes Bier beim Stillen.
So ist es.
Eine Frau nach meinem Geschmack.
Gott sei Dank sind deine Kinder schon groß, ja. Steffi.
Ja, und man wundert sich.
Ja,
ne?
Du hast sie unfallfrei groß
gekriegt. Susanne Wölk von Das sichere Haus hat sich auch gewundert. Es war sehr, sehr schön, dass du da warst, Dr. Susanne. Ja, die kümmert sich halt mit ihrem Team darum, dass ihr euch auch in eurer Todesfalle-Haushalt so geborgen fühlen könnt wie im Mutterleib. Vielen Dank.
Und das ist das Fazit.
Über Schnürsenkel stolpern ist nach dieser nicht repräsentativen Auswertung so häufig, wie dass man vom Fernsehen viereckige Augen bekommt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, rufe ich den Notarzt. Immer dann, wenn die drei lebenswichtigen Funktionen gefährdet sind. Atmung, Bewusstsein und Kreislauf. Und mit dem Föhn in der Wanne bringt ihr niemanden mehr um die Ecke. Da macht euch der FI-Schutzschalter einen Strich durch die Rechnung.
Strom ist nicht unser Freund. Surprise. Und wenn jemand in eurem Beisein einen Stromschlag bekommt, Schnellsicherung raus, nicht die Person anfassen, die eventuell noch am Strom ist. Bei Verbrennung nicht mit Eis, sondern mit lauwarmem Wasser kühlen und steril verbinden. Giftige Flüssigkeiten, watch out, immer schlecht, die umzufüllen. Das bitte nicht machen. Wenn sich jemand vergiftet hat, nicht zum Erbrechen bringen, das war Steffi und mir völlig neu, sondern direkt Giftinfozentrale und Querstrich oder Rettungsdienst. Dann, wenn ihr euch versehentlichen Gliedmaßen irgendwie abtrennt, gebt sie nicht auf. Fingerkuppe keimfrei und trocken mit Eis in eine Plastikdose, dann hat der Finger noch eine Chance, wieder mit euch vereint zu werden. Alles, was offenes Feuer ist, schwierig. Alles, was gekocht, gebraten, gebacken wird, einfach gerne wach bleiben, wenn ihr euch in der Küche verwirklicht. Sexunfälle im Fernsehen, super witzig, wenn man da selbst sich aber mal einen Penis
auch
bricht.
Super witzig, auch super witzig,
aber tut weh, genau. Oder wenn ihr euch irgendwas zu tief eingeführt habt, dann schwierig und egal wie peinlich, wenn ihr in Sorge seid, dann Rettungswagen rufen. Glühbirne anal einführen ist generell eine schlechte Idee, müsst ihr nicht ausprobieren. Fenster putzen im zweiten Stock, da kann man sittig machen, also nehmt eine Leiter, keinen wackeligen Stuhl. Und was nie falsch ist, Verbandskasten im Haus haben, mal wieder Erste-Hilfe-Kurs machen und auch Kindern mal erklären, wie man theoretisch den Notruf alarmiert.
Ich mache auch noch mal ein bisschen was, wer kleine Kinder hat oder wenn ältere Menschen mit Einschränkungen bei euch leben, dann kann Wohnen tatsächlich gefährlich werden. Steckdosen gehören gesichert, Rouladennadeln gehören verboten. Der Wickeltisch scheint mir eine der nutzlosesten Erfindungen der Welt zu sein, gehört eigentlich ins Sortiment einer großen Kaffeekette. Putzmittel gehören nach oben oder die Schubladen gehören verschlossen. Wer seinen Balkon sichern will, der ist ein ganzes Stück weiter, wenn er die Balkonkästen nach innen hängt und. Also es ist mit dem Kantenschutz nicht getan, Arm, aber nur so lange, bis die Kinder älter sind. Dann könnt ihr euch wieder eurem Leben mit der gewohnten jugendlichen Fahrlässigkeit hingeben. Und das dauert ja gar nicht so lang. Ich war mal ein bisschen in denjenigen verliebt, um den es jetzt geht. Er hat immer gesagt, guten Abend allerseits. Und dann denken wir, Kinder der 90er und Teenies der Nullerjahre an.
Markus Kafka, MTV News.
Absolut, so ist es. Der Markus Kafka, der kleine Markus Kafka, so süß.
Ne? Ja, cooler Typ.
Musikjournalist erster Güte. Wir sind Fan und befangen und wir wollen euch gern den sehr, sehr guten Podcast von ihm ans Herz legen. Von ihm und von Jennifer Weiß, die kennt ihr von Jennifer Rostock. Fuck You Very, Very Much heißt er. Kommt von ARD Kultur und es geht natürlich um Musik. Um was sonst, wenn die beiden beteiligt sind. Und zwar um die größten Streits und Beefs der Musikszene.
Also es werden schon auch so weitestgehend bekannte Beefs aufgearbeitet, wie so Drake vs. Kendrick. Da sind die Eckdaten, glaube ich, hinreichend bekannt. Aber der Podcast hat das nochmal wirklich trotzdem übersichtlich erklärt. Genauso der Epic-Streit zwischen Robbie Williams und Take That. Aber mir geht's auch so. Ich habe viele neue Infos bekommen. Ich hatte zum Beispiel auch vergessen, dass Jan Delay Heino mal ein Nazi genannt hat.
Oh.
Und ich wusste auch nicht, dass, das finde ich so krass, dass Noel Gallagher von Oasis mal über Blur gesagt hat, ich hoffe, sie kriegen AIDS und sterben.
Aber ich finde, das passt.
Ja, das passt.
Also hinterfrage ich auch nicht. Ja.
Und ich hatte auch verdrängt, dass hinter diesem Satz hier von Eminem ein jahrelanger Beef zwischen ihm und Moby gesteckt hat.
In der aktuellen Folge geht es um Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers und Mike Patton von Faith No More. Die hassen sich meines Wissens nach passioniert seit Jahren und ich mag vor allen Dingen den Auslöser. Anthony Kiedis fand nämlich, dass Mike Patton in einem Musikvideo seine, Achtung, Dance Moves kopiert.
Was ein Rockstar.
Hört auf jeden Fall diesen Podcast, da seid ihr gut unterhalten. Fuck you very, very much. Jennifer Weiss und Markus Kafka über die größten Beefs der Musikindustrie kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Kommt in die Gruppe, wir stellen nicht nur eure Altersvorsorge auf sichere Füße. Wir sorgen dafür, dass ihr im sogenannten Handumdrehen euer Citybike am nächsten Laternenmast für immer anschließt und den weiteren Lebensweg mindestens im frechen Sportflitzer oder vielleicht sogar in Saus und Braus bestreitet, Steffi. Denn wir kümmern uns und niemand ist weniger geeignet als ich. Im kommenden Flexikon um euer Konto.
Du hast auf jeden Fall das Beste rausgeholt aus dem Thema, aber es bleibt dabei, wenn ich Fonds höre, wenn ich Aktien höre, ja. Bausparen, Blockchain, NTFs oder Festgeldkonten, Tagesgeldkonten. Wenn ich das höre, dann setzt bei mir die bleiernde Müdigkeit ein, als wäre ich in ein Fass Melatonin gefallen.
Ja.
Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das Gefühlsspektrum je nach Tagesform, das erstreckt sich von Müdigkeit bis zu Panik und natürlich bis zur Feststellung, dafür bin ich einfach zu dumm.
Ja, ich auch. Und zu uninteressiert.
Genau.
Einfach dumm und uninteressiert.
Und vielleicht geht euch das auch so. Oder zumindest einigen. Und deshalb werden wir arbeiten müssen, bis der liebe Gott unser Lebenslicht auspustet oder wir Flaschen sammeln müssen. Ich habe kürzlich ein Interview mit dem Chef der Essener Tafel gehört und der hat gesagt, seine größte Kundengruppe, ansteigend, das sind die Rentnerinnen, weil die haben nämlich auch lange Zeit nicht gearbeitet. Das war ja damals nicht so en vogue.
Mhm.
Und denen bleibt am Ende gar nichts mehr. Also es ist gefährlich, nichts für die Altersvorsorge zu tun, auch wenn ihr jetzt nicht ins Threadwife-Leben abgleitet. Ne? Wir arbeiten den ganzen Tag und haben gegebenenfalls am Ende trotzdem nichts mehr.
Na und heute gibt es ja noch reiche Rentner, ne? Solche, mit diese Aufkleber hinten am Wohnmobil haben, wo dann draufsteht, wir sind Kurt und Gerdi und wir verjuchsen das Erbe unserer Kinder.
Das habe ich schon so oft gesehen. Ein Schlag ins Gesicht.
Ja, den smarten Gag werden wir uns im Alter nicht mehr leisten können wahrscheinlich. Nee. Wenn wir mal in Rente gehen, reicht es im Zweifel noch für so ein Vierfahrten-Ticket im Großraum-Wuppertal. Da verjuchsen wir gar nichts mehr.
Ja.
Deshalb ist es allerhöchste Eisenbahn, dass wir uns gemeinsam unsere Rente kümmern. Denn wir wollen ja mit euch alt werden. Und das machen wir im nächsten Flexikon.
Ja, tschüss, ne?
Tschüss.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.